Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sondertags. Es freut mich, dass Sie diesen Podcast wieder aufrufen. Heute greifen wir sozusagen das große Thema der kommenden Woche auf. Am Freitag, 7. März, begehen Frauen in vielen Ländern der Erde ihren jährlichen Weltgebetstag. Und am Tag darauf, am 8. März, ist dann der Internationale Tag der Frau. Thema Frau also. Und dazu habe ich zwei Zitate mitgebracht, mit denen ich wenig Applaus ernten werde, weil viele Frauen bei diesen Sätzen die Wände hochgehen. Zitat Nummer 1 lautet: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und Zitat Nummer 2 hört sich so an: Die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Soweit dieses Zitat. Sie haben sich vielleicht schon das bewusst gemacht, beide Sätze stammen aus Briefen des Apostels Paulus an seine Gemeinden. Ist Paulus also der Mann, der das Fundament für die Männerkirche zementiert hat? Oder hat er dieses Image nicht verdient? Vielleicht auch, weil Frauen in seinen Gemeinden dann doch eine wichtige Rolle spielen? Zu diesem spannenden und hochaktuellen Thema spreche ich heute mit einer jungen Theologin. Es ist Manuela Bardacher. Sie hat vor wenigen Wochen in Brixen ihr Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule abgeschlossen und das Baccalaureat erhalten. Ihre Arbeit trägt den Titel »Das Charisma der Frauen in den paulinischen Gemeinden und ihre sozialgeschichtliche Einbettung«. Nun, das klingt nicht gerade nach zu kräftiger Schlagzeile, aber in dieser theologischen Abhandlung steckt viel Interessantes drinnen. Das wird uns dann Frau Bardacher gleich selbst verraten. Noch kurz was zu ihrer Person. Manuela Bardacher stammt aus einer Bauernfamilie in Eppan, wo sie auch heute lebt. Sie hat nach der Matura in Brixen Bildungswissenschaften studiert und dann einige Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet. Als, wie sie selbst sagt, Spätberufene, hat sie dann an der Hochschule in Brixen Theologie studiert. Ihre erste Berufserfahrung sammelte sie als Krankenhausseelsorgerin in Schlanders. Seit Mai 2024 leitet sie das Team der Krankenhausseelsorge hier in Bozen. Herzliches Grüß Gott, Frau Bardacher, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für den Sondertag.
Vielen Dank für die Einladung.
Kommen wir gleich zur ersten Frage, eine spannende Frage. Der Apostel Paulus hat bei Frauen nicht gerade das beste Image. Sie haben sich in Ihrer theologischen Abschlussarbeit sehr intensiv mit seinen Schriften und mit seinen Gemeinden befasst. Wie sehen Sie jetzt Paulus?
Ich habe mich mit den authentischen paulinischen Schriften auseinandergesetzt. Ich wollte wissen, welche Frauen kommen in den Paulusbriefen vor, welche Funktionen und Stellung hatten sie. Ich habe mich fundiert mit den Texten auseinandergesetzt, um dem nachzugehen. Paulus war kein Frauenhasser, wie er vielfach beschrieben wird.
Mhm. Ich habe gleich zu Anfang zwei Sätze von ihm gebracht, die nun das nicht gerade bestätigen werden, oder?
Dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, stammt aus dem 1. Korintherbrief. Der 1. Korintherbrief gehört zu den authentischen Paulusbriefen. Es gibt verschiedene Dinge, die darauf hinweisen, dass genau diese Verse ein nachpaulinischer Einschub sind. Das heißt, nicht von Paulus stammen. Im Großen und Ganzen können wir davon ausgehen, dass Frauen auf Gemeindeebene eine funktionale Gleichstellung hatten, in wichtigen, verantwortungsvollen Positionen waren.
Das klingt jetzt aber schon sehr interessant. Wir haben nämlich immer den Eindruck, die Frauen müssten sich bei Paulus irgendwo in der Gemeinde verstecken oder so. Sie sagen, sie hatten wichtige Funktionen in Gemeinden.
Ich habe verschiedene Frauen herausgesucht, die namentlich erwähnt werden, und geschaut, was die gemacht haben, mit welchen Titeln sie beschrieben werden. Zu nennen wäre zum Beispiel ganz wichtig im Römerbrief Phoebe. Sie war vermutlich Briefbotin. Sie hat den Römerbrief von Korinth nach Rom gebracht, genoss damit das Vertrauen des Paulus und hatte auch die Aufgabe, diesen Brief auszulegen. Das heißt, auch die Fähigkeiten, die theologischen Fähigkeiten, den Adressaten zu erklären. Sie wird von Paulus als Diakonos bezeichnet mit einem, heute würden wir sagen, Amtstitel und als Patrona, als Beistand, als Fürsprecherin. Sie wird ohne Mann genannt. Wir können davon ausgehen, dass diese Frau eine wichtige Rolle in der Gemeinde in Korinth gespielt hat. Und es gibt verschiedene weitere Frauen, die wir nennen können, die namentlich vorkommen. Das wäre zum Beispiel Priska, die an verschiedenen Textstellen vorkommt im Neuen Testament. Auch das spricht für ihre Bedeutsamkeit. Sie wird mit ihrem Mann Aquila genannt in verschiedener Reihenfolge. In der Antike war es üblich, dass der Mann vor der Frau genannt wird, gegrüßt wird. Bei Priska ist es so, dass sie teilweise vor ihrem Mann genannt wird, gegen antike Gepflogenheiten. Wir können davon ausgehen, dass wenn bewusst das anders gemacht wird, dann spricht das für ihr dafür, wie wichtig sie war und dass sie vermutlich in der Verkündigungsarbeit wichtiger war als ihr Mann.
Also Sie haben jetzt schon zwei markante Beispiele genannt, Phoebe und Priska. Gibt es noch eine Frau, die wir wirklich kennen sollten aus der Lebenswelt des Paulus?
Es gibt zwei Beispiele, wo die Wirkungsgeschichte interessant ist. Das ist die Apostelin Junia, die von den Kirchenvätern noch als Junia, als Frau gelesen wurde, ab dem Mittelalter als Junias in männlicher Form. Interessant ist, dass es keine Belege gibt für den Männernamen Junias. Man sich einfach ab dem Mittelalter nicht mehr vorstellen konnte, dass eine Frau Apostelin gewesen wäre. Erst heute erkennen wir wieder, dass es Junia, eine Frau, gewesen sein muss und von Paulus als Apostelin bezeichnet wird.
Was heißt jetzt konkret Apostelin? Sie hat ja nicht zum Kreis dieser 12 Jünger gehört.
Genau.
Was heißt Apostelin?
Es gibt im Neuen Testament verschiedene Apostelkonzeptionen. Heute verstehen wir vielfach die 12 als Apostel. Es gibt aber auch ein weiteres Verständnis. Von den Menschen, denen Christus erschienen ist, auch nach seiner Auferstehung, auch die und in der Verkündigungstätigkeit, also als Verkündiger gearbeitet haben, auch die können als Apostel bezeichnet werden.
Das heißt, es ist wie der Apostel Paulus, der sagt, ich hatte auch so ein Erlebnis.
Genau.
Und was macht so eine Apostelin, jetzt ganz bewusst gesagt?
Für alle diese Ämter können wir heute nicht mehr klar umreißen, wie sie damals verstanden wurden. Wir sprechen hier vom frühesten Christentum, vom ersten Entstehen. Es war eine Zeit fließender Leitungsfunktionen. Es haben sich die Ämter entwickelt. Und auch damals, in dieser Zeit des Apostels Paulus, können wir noch nicht in dem Sinn von Ämtern sprechen, wie wir es heute tun. Es hat sie in diesem Sinn noch nicht gegeben. Alles war im Entstehen, auch die verschiedenen Funktionen innerhalb der frühesten Christengemeinden.
Alles war im Entstehen, aber es gab eben wichtige Aufgaben in der Gemeinde, mit denen eben, wie Sie schon eindrücklich gesagt haben, auch Frauen betraut waren.
Man kann von einer Art charismatischen Ordnung ausgehen. Das heißt, durch die Taufe haben Menschen verschiedene Gnadengaben Gottes erhalten. Paulus bezeichnet sie als Charismen und Paulus sieht sie auch als mit einem konkreten Bezugspunkt. Also die Charismen sollen von den Menschen in den Gemeinden eingebracht werden, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Das klingt jetzt aber schon sehr interessant. Nicht? Wir haben immer den Eindruck, der Beginn der Männerkirche unter Paulus und Frauen spielen da überhaupt keine Rolle oder eine sehr geringe Rolle.
Gerade wenn man sich die Frauen anschaut, sieht man, was die auch geleistet und getan haben. Paulus benennt verschiedene Frauen, die sich für das Evangelium abgemüht haben. Er verwendet den griechischen Begriff kopiao, den auch für sich selber benutzt, um zu sagen, dass Verkündigungstätigkeit auch eine schwere Arbeit ist. Und er beschreibt das bei den Frauen genauso wie bei sich selber.
Sie sind also nicht Verkündigerinnen zweiter Klasse, sondern Sie stehen so gewissermaßen an vorderster Front auch.
Genau.
Wie können wir uns jetzt diese, Sie haben gesagt, die Ämter sind noch im Wandel, also man kann da nicht von einem Bischof, von einem Priester, von einer Diakonin sprechen, sondern wie stellen wir uns diese Ämter jetzt in diesen Gemeinden vor? Sind das einfach ganz konkrete Aufgaben, die Menschen erfüllt haben? Oder?
Es gab Gemeindevorsteher, es gab Menschen, die Hausgemeinden geleitet haben. Es gab zum Beispiel in Rom auch verschiedene Hausgemeinden. Einfach Menschen, die sich getroffen haben, um gemeinsam zu beten, gemeinsam Mahl zu feiern, in einer einfachen Form. Alles das, was wir heute haben, hat sich über Jahrhunderte entwickelt und entwickeln müssen.
Ja. Und natürlich, diese Gemeinden, sie waren ja vor allem bekannt auch dafür für ihren sozialen Dienst, also den Dienst an den Armen und so weiter. Ja, spielt sicher auch eine wichtige Rolle. Sie haben gleich zu Beginn gesagt, dass dieses Zitat, die Frau soll in der Gemeinde schweigen, dass das später in den Brief hineingeschrieben wurde, in diesen Paulusbrief. Gibt es da einen Verdacht? Wer macht was und warum vor allem?
Vielleicht zuerst, warum man davon ausgeht, warum es ein Einschub ist. Kurz vor diesen Versen wird beschrieben, dass eine Frau ihr Haupt bedecken soll, wenn sie in der Versammlung betet und prophetisch redet. Das bedeutet, dass sie es getan haben. In diesen Versen wird nur das Wie beschrieben, mit Kopfbedeckung. Also der Vers danach mit dem Schweigen steht im klaren Widerspruch zum Vers, zu dem Vers, der einige Zeilen davor steht. Wenn wir diese Sätze herausnehmen würden, dann ist der Rest des Textes immer noch als sinnvoller Gedankengang lesbar. Vermutlich ist er so hineingekommen, dass Abschreiber Kommentare an den Rand geschrieben haben. Bei verschiedenen wichtigen Handschriften stehen diese Verse, dieses Schweigegebot an verschiedenen Stellen. Und zwar einmal nach Vers 33, einmal nach Vers 40. Also an verschiedenen Stellen ist er gewissermaßen hineingerutscht. Die Abschreiber waren später und haben versucht, es hat eine Gemeindeentwicklung gegeben, die die Frauen immer weiter an den Rand gedrängt hat, immer weiter aus den öffentlichen Funktionen, aus den aktiven Funktionen herausgedrängt hat. Damit hat man versucht, einen Kommentar an den Rand zu schreiben, der dann irgendwo in den Text hineingekommen ist.
Aber wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen, dass man irgendwann gesagt hat, wir verdrängen die Frauen, wir drängen sie gewissermaßen da an den Rand? Gibt es dafür eine Erklärung?
Das Christentum hat sich immer weiter ausgebreitet. Es bestand aus immer mehr Personen. Es hat eine Art Institutionalisierung stattgefunden, eine Reorganisation. Aus diesen losen Gemeinden, die bestanden haben, hat sich eine Art eine Ekklesialisierung stattgefunden. Und eine Anpassung an die Gesellschaft. Also die Gesellschaft bestand an die Hausordnung des Pater Familias im Römischen Reich, der über der Familie stand, hier in einer gewissen Hierarchie. Und diese Hierarchie wurde dann auch in die Gemeindeordnung ähnlich übertragen.
Das heißt, ganz am Anfang waren die christlichen Gemeinden ihrer Zeit unglaublich weit voraus mit dieser großen Wertschätzung für die Frauen, mit den Aufgaben für die Frauen. Das war in der damaligen Umwelt wahrscheinlich fast ein Skandal.
Soziale Kategorien haben keine so große Rolle gespielt. Wir haben das Beispiel der Persis. Persis war nach ihrem Namen nach vermutlich Perserin und eine freigelassene Sklavin. Auch sie hat sich für das Evangelium abgemüht. Das heißt, auch eine Frau unterer sozialer Gesellschaftsschicht hatte in der Christengemeinde die Möglichkeit, eine wichtige Funktion zu übernehmen.
Das heißt, diese authentischen Briefe des Apostels Paulus, welche zählen jetzt wirklich dazu?
Der erste Thessalonicher, der erste und zweite Korintherbrief, der Brief an die Philipper, Philemon, Galater und der Römerbrief.
Wenn wir also Paulus pur haben wollen, dann in diesen Briefen nachlesen.
In diesen Briefen, ja, mit der Einschränkung, dass das ein oder andere ein nachpaulinischer Einschub ist.
Wenn wir also Paulus pur haben, dann ist er ein sehr aufgeschlossener, sehr frauenfreundlicher Apostel, der die Frauen sehr stark einbindet, keine Unterschiede macht zwischen Mann und Frau im Grunde. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
Ja, das kann man so sagen.
Sie haben schon mehrere markante Beispiele genannt. Gibt es noch eine Frau in den Paulusbriefen, die Ihnen persönlich sehr sympathisch ist?
Es gibt eine interessante Stelle, wo Evodia und Syntyche dazu aufgerufen werden, Einmütigkeit zu zeigen. Hier ist wieder die Wirkungsgeschichte interessant. Man hat das lange so gedeutet als Eifersüchtelei unter Frauen, als eine persönliche Rivalität. Heute sagt man, die Frauen müssen eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse hohe Stellung in der Gemeinde gehabt haben, dass es Paulus wert war, sie zu erwähnen. Vermutlich, wenn es zwei Männer gewesen wären, hätte man diese Streitigkeit ernster genommen. Über Jahrhunderte hat man sie eben als Rivalität unter Frauen bezeichnet. Heute geht man davon aus, dass es sich um wichtige theologische Streitigkeiten gehandelt hat, dass beide Frauen vermutlich Anhänger, Anhängerinnen hinter sich hatten und die Einigkeit der Gemeinde auf dem Spiel stand.
Fakt ist aber, dass Frauen auch als Theologinnen in der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen.
Ja.
Sonst gäbe es diesen Streit wahrscheinlich gar nicht. Noch einmal, da muss ich noch etwas nachhaken. Paulus hat also dieses Image des frauenfeindlichen Apostels gar nicht verdient. Wie kommt es dann dazu, dass er bei uns auch heute noch so rüberkommt, dass gerade aus seinen Briefen Zitate herausgenommen werden, um zu belegen, ja, die Frauen sollen sich unterordnen und so weiter?
Sie wurden sehr viel verbreitet und sehr viel zitiert, um die Frauen gewissermaßen auch auszuschließen. Es gibt sehr viele Beispiele für Frauen in wichtigen Funktionen und es gibt genauso schöne Verse, die gerade diese Gleichstellung betonen. Zum Beispiel Galater 3, 28, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus, wo gerade diese sozialen Kategorien nicht mehr so wichtig genommen werden.
Dann müssten wir also bei Paulus wieder in die Lehre gehen und seine Briefe wahrscheinlich gründlicher lesen und meditieren.
Sie dürfen uns eine Inspirationsquelle sein, würde ich sagen.
Ist Ihnen Paulus also sympathischer geworden im Laufe dieser Abschlussarbeit an der Hochschule?
Ja, eine sehr spannende und sehr wichtige Persönlichkeit für die Verbreitung des Christentums.
Ein Thema muss ich noch ansprechen. In der aktuellen kirchlichen Diskussion spielt die Weihe von Frauen, die Beauftragung mit Ämtern, spielt eine große Rolle. Das ist ein sehr stark empfundenes Thema. Auch in unserer Diözese und auch in der Weltkirche wird das sehr oft gefordert. Wie stehen Sie jetzt als Theologin nach dieser Abschlussarbeit zu dieser Frage? Sie haben ja selber schon erwähnt, es gibt eine Diakonin mit Namen Phoebe, die wirklich in der Heiligen Schrift nicht irgendwo sonst erwähnt ist, sondern in der Heiligen Schrift, eine Diakonin Phoebe. Wie stehen Sie jetzt zu dieser Forderung nach Weiheamt für Frauen?
Paulus sind die Charismen sehr wichtig, die persönlichen Fähigkeiten des einzelnen Menschen. Die Frage ist, wie wichtig wir diesen Faktor des Geschlechts nehmen und ob es nicht Dinge gibt, Fähigkeiten, Eigenschaften, die wichtiger sind als das Geschlecht.
Das heißt, Sie würden da auch sagen, da ist noch lange nicht zu Ende gedacht und noch einiges umzusetzen.
Die Gesellschaft geht in großen Schritten in ihren Entwicklungen voran. Die Kirche wird sich ein wenig dem natürlich auch mit dem Schritt halten müssen. Man sieht bei Paulus, dass Kirche und Gesellschaft, also sich die damalige Entwicklung auch der Gesellschaft angepasst hat. Kirche und Gesellschaft können langfristig nicht gegeneinander laufen.
Sie glauben also, dass Sie die Gesellschaft stark Frauen einbindet, aufwertet und so und die Kirche da...
Wir haben ganz große Entwicklungen gemacht in den letzten Jahrzehnten, sowohl in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Ich sehe auch die positiven Entwicklungen in der Kirche und bin sehr dankbar.
Ein Beispiel dafür?
Dass ich noch nicht Ministrantin werden durfte, als ich klein war. Wir haben sehr viele Wortgottesleiterinnen und Wortgottesleiter. Wir haben sehr viele engagierte Männer und Frauen in unseren Pfarreien. Und da sehe ich, dass Menschen ihre Charismen einbringen und einbringen dürfen. Und ich glaube, dass wir in die richtige Richtung gehen, Laien zu stärken in ihren Fähigkeiten.
Und wahrscheinlich, wenn Sie an die Krankenhausseelsorge denken, schaut es auch in diese Richtung aus.
Ähnlich, ja.
Ein starkes Team aus Frauen auch, glaube ich.
Wir sind im Krankenhaus Bozen im Moment 7 Frauen. Für die priesterlichen Dienste arbeiten wir mit einem Orden zusammen, mit Ordenspriestern. Das funktioniert sehr gut.
Aber da wird dann halt doch wieder der Unterschied gemacht. Ne? Mhm. Wenn es um Sakramentspendung geht, dann muss der Mann her. Oder?
Da sind wir auf Hilfe von außen angewiesen, gewissermaßen.
Leiden Sie darunter oder stößt Ihnen das manchmal auf?
Also ich persönlich ja, aber ich kann damit leben. Ich glaube, dass Entwicklungen Zeit brauchen. Ich glaube, dass bei jeder Veränderung gesellschaftlich wie kirchlich wir so viel wie möglich Menschen mitnehmen müssen und Menschen überzeugen müssen. Und deshalb brauchen diese Dinge Zeit. Und oft auch viel Geduld.
Ich merke, dass Sie auch in der pfarrlichen Arbeit sehr verankert sind. Eine Schlussfrage. Was können wir für unsere Pfarreien, für die Gemeinschaften von den Gemeinden des Apostels Paulus lernen, vor allem auch im Hinblick auf die Frauen?
Ich glaube, dass wir das schon tun. Ich wünsche mir, dass Menschen ihre Charismen einbringen dürfen, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Und natürlich auch unabhängig von ihrer sozialen Stellung und so weiter.
Genau.
Also eine offene Pfarrei, kann man das so sagen. Noch eine Abschlussfrage persönlich. Sie haben gesagt, Sie haben als Spätberufene Theologie studiert. Wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen als Grundschullehrerin? Und vor allem auch die Frage, wie sehen Sie das im Rückblick? Hat sich das ausgezahlt?
Für Religion, für Glauben habe ich mich immer schon interessiert. Ich habe einen sehr tiefen Glauben, fast unerschütterlich. Ich konnte mir beruflich nichts vorstellen, das war wohl der Grund. Habe dann Fachtheologie studiert und bin sehr froh, in der Krankenhausseelsorge gelandet zu sein.
Also die berufliche Perspektive hat etwas gefehlt. Die gibt es aber, glaube ich, schon sehr wohl, auch mit einem Theologiestudium.
Die gibt es in verschiedensten Richtungen. Das Studium selber ist sehr vielseitig, sehr spannend, war eine große persönliche Bereicherung.
Sie haben also das gefunden, was Sie gesucht haben.
Ja.
Noch ein Schlusswort. Ihr Image, wie sehen Sie Paulus? Warum sollten wir uns sympathisch finden im Grunde?
Ich glaube, dass die Schriften deshalb so interessant sind, weil sie Gelegenheitsschriften sind und weil sie so nahe am Leben Jesu liegen. Das war mein Motiv, mir genau diese Texte anzuschauen. Deshalb habe ich sie so spannend gefunden.
Also die Schriften des Paulus sind ja älter als die Evangelien.
Genau,
ne?
Genau.
Das heißt, sie finden näher dran.
Näher dran am Leben Jesu.
Und wenn jemand jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern neugierig ist und sagt, ich schaue doch einmal bei Paulus rein, welchen Brief, was könnten Sie da besonders empfehlen?
Besondere Empfehlung habe ich da keine. Es gibt viele interessante Textstellen.
Mhm. Auch sprachlich sind einige Briefe richtige Meisterwerke.
Ja.
Nicht? Es lohnt sich also, Paulus zu lesen. Gut, dann mit diesen interessanten Informationen, mit diesen Gedanken schließen wir den heutigen Podcast wieder ab. Frau Barlacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für die wirklich spannenden Einsichten, die Sie uns geboten haben. Ich persönlich bin auch dabei, mein Paulusbild etwas zu korrigieren und ihn nicht mit Sätzen zu zitieren, die wahrscheinlich nicht einmal von ihm selbst stammen. Haben Sie noch einen Gedanken zum Schluss, den Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
Mutig zu sein, den Frauen mutig zu sein, sich auch mal in die erste Reihe zu stellen und das, was sie können, zu zeigen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank. Auch Ihnen weiterhin alles Gute, viel Mut und Gesundheit und viel Segen in Ihrer Arbeit als Krankenhausseelsorgerin.
Vielen herzlichen Dank.
Ein Blinder kann keinen Blinden führen, denn dann fallen beide in eine Grube. Bevor wir von jemand anderem den Splitter aus dem Auge ziehen wollen, sollten wir auf den Balken in unseren eigenen Augen achten. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter immer schlechte. Und was ein Mensch im Herzen trägt, davon spricht auch der Mund. Diese vier Sätze sind sozusagen das Evangelium des heutigen Sonntags im Schnelldurchlauf. Wie Sie sicher bemerkt haben, sind darin mehrere und zum Teil sehr bekannte Bildworte Jesu zusammengefasst. In der Bibelforschung ist dieser Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium als Feldrede Jesu bekannt. Nun aber etwas zum Inhalt. Wie Sie vielleicht wissen, arbeite ich als Journalist. Zu diesem Job gehört eben auch, über einen Artikel einen Titel zu schreiben. Das habe ich auch bei diesem Abschnitt aus der Feldrede Jesu versucht. Eine mögliche Überschrift wäre da Beurteilen statt Verurteilen. Das klingt jetzt ein wenig nach Wortklauberei. Aber ich sehe einen Unterschied darin, ob wir das falsche Verhalten eines Menschen beurteilen oder verurteilen. Beurteilen heißt, dass wir nicht darauf verzichten, jemandem zu sagen, was aus unserer Sicht nicht in Ordnung ist. Aber wir verurteilen diesen Menschen nicht, das heißt, wir machen ihn nicht fertig, machen Schluss, sondern zeigen Verständnis und geben ihm die Chance, selbst das Fehlverhalten einzusehen und sich zu ändern. Und damit sind wir bei diesem Evangelium. Wer andere nicht gnadenlos ver-, sondern in christlicher Haltung beurteilen will, darf nicht blind herumgehen, sondern muss sich zuerst selbst im Blick haben. Das heißt, den Balken im eigenen Auge erkennen, also die eigenen Schwächen, die Fehler und das Versagen. Wenn Jesus von einem Balken spricht, dann meint er, dass die eigenen Unzulänglichkeiten nicht einfach als Kleinigkeit, als menschliches und seltenes Ausrutscher abgetan werden, sondern dass uns das ganze Gewicht des eigenen Versagens bewusst werden soll. Wer das aber tut, wird in einem zweiten Schritt viel mehr Verständnis dafür entwickeln, dass auch andere nicht ihrem Ideal gerecht werden, dass sie zuweilen ganz einfach dumme Fehler machen, aber manchmal schlichtweg auch einen Hang zum Bösen folgen. Bestimmt haben auch Sie schon selbst erlebt, wie gut es tut, wenn jemand großzügig über einen Fehler hinwegsieht, seine Kritik liebevoll und nicht abwertend anbringt oder uns ein grobes Versagen schlichtweg verzeiht. Genau das ist der christliche Umgang miteinander, den Jesus seiner Gemeinschaft ans Herz legt. Im Schlussteil dieser Rede erklärt Jesus, dass auch unser Umgang mit den Fehlern und dem Versagen der Mitmenschen zeigt, ob wir etwas von seiner Botschaft aufnehmen und im Leben umsetzen. Dieses verständnisvolle Beurteilen ist die gute Frucht eines Baumes und es kommt aus einem Herzen, das auch schmerzliches Versagen kennt, aber im Grunde gut ist. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch einen Gedanken des deutschen Theologen Michael Ernst mit. Er schreibt zu diesem Text, Zitat, Fehler, eigene wie die der anderen, bleiben, aber sie werden dann zu Kleinigkeiten, zu Splittern, wenn man an das Gutsein der Menschen glaubt, so wie Jesus. Soweit Michael Ernst. Ja, und das war es dann wieder mit dem Sondertag. Wie immer danke ich für das Interesse und ich hoffe, dass Sie in einer Woche mit dabei sind. Da gibt es eine Ausgabe zum ersten Fastensonntag und es gibt wieder einen besonderen Gast. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.